Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Na, wie haben Sie geschlafen? Gehören Sie zu den Menschen, die immer problemlos durchschlafen oder wälzen Sie sich Nacht für Nacht und fühlen sich am nächsten Tag schlapp und gerädert? Für Schlafprobleme gibt es immer Gründe, aber es gibt auch Lösungen. Wie Schlafmangel unser Leben beeinflusst, wie man die Ursachen erforscht und welche Therapiemöglichkeiten es gibt, das weiß die Schlafforscherin, Psychologin und Podcasterin Dr. Christine Blume. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Vielen Dank.
Das wird eine spannende Sendung heute. Erste Frage, viele Menschen klagen um diese Zeit über Frühjahrsmüdigkeit. Mhm. Was ist das eigentlich?
Ja, das wissen wir tatsächlich nicht genau, weil es gibt eigentlich keine Forschung zur Frühjahrsmüdigkeit. Wir wissen eben, viele Menschen klagen darüber. Das heißt, es gibt dieses Phänomen, das kann man ja auch niemandem absprechen, aber in der Forschung ist es nicht untersucht. Und deshalb wissen wir eigentlich nicht, wie viele Menschen das betrifft, ob das tatsächlich jetzt eine Besonderheit auch dieser Jahreszeit ist oder ob wir vielleicht im gesamten Jahresverlauf immer wieder Schwankungen haben und auch nichts darüber, was mögliche Ursachen sind.
Ist das ein deutsches Phänomen eigentlich? Gibt es diesen Begriff auch in anderen Sprachen?
Ja, ich habe unter meinen Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen eine Umfrage gemacht und da schien es mir schon so, dass es eher ein deutschsprachiges Phänomen ist. Und man findet eben auch in der internationalen wissenschaftlichen Literatur nichts dazu. Und da muss man sagen, wenn das wirklich ein internationales Phänomen wäre, dann müsste man eigentlich was dazu finden.
Das ist ja interessant, dass es was Deutsches ist. Und was ist mit der Zeitumstellung? Es gibt ja auch viele, die sagen, ich bin immer müde, diese Zeitumstellung, das schadet mir. Wie sind da so Ihre Forschungsergebnisse?
Ja, also die Zeitumstellung im Frühjahr, das ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung. Die im Herbst, da merkt man eigentlich nicht so viel davon. Geht aber auch mir so. Also ich war Anfang dieser Woche auch ein bisschen müder natürlich, weil man schläft weniger. Die innere Uhr, die muss sich einfach umstellen. Jetzt in Bezug zur Frühjahrsmüdigkeit ist es aber so, dass wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie häufig dieser Begriff gegoogelt wird, dann findet man das auch schon im März. Und das weist einfach darauf hin, dass das schon auch unabhängig jetzt von der Zeitumstellung zu sein scheint.
Dr. Christine Blume ist zu Gast auf dem roten Sofa. Sie ist Psychologin und weiß alles, was Sie schon immer über Schlaf wissen wollten. Marion Püning stellt sie vor.
Schlaf, das ist der Zustand, in dem wir ungefähr ein Drittel unseres Lebens verbringen. Das macht für mich die Faszination aus.
Doktorin Christine Blume, Psychologin, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin. Im Schlaflabor der Universität Basel untersucht sie den Einfluss von Licht auf unseren Schlaf.
Ich glaube, dass für viele Menschen das Tageslicht und vor allem das natürliche Tageslicht draußen einer der am meisten unterschätzten Faktoren für guten Schlaf ist.
Die Schlafexpertin sucht nach Lösungen für Schlafprobleme und Störungen, findet Antworten in ihrem Podcast über Schlafen bei Deutschlandfunk Nova. Was tun, wenn wir nicht einschlafen können? Warum liegen manche Menschen nachts stundenlang wach? Was sind Schlafverhinderer und was Schlafförderer? Unbedingt wach bleiben. Es wird spannend mit Schlafforscherin Doktorin Christine Blume.
Ja, hast du gut geschlafen? Das ist, glaube ich, eine der meistgestellten Fragen. Wie definieren Sie das denn? Was ist denn guter Schlaf?
Ich glaube, es gibt zwei Perspektiven. Das eine ist so die Frage, mit der ganz viele von uns natürlich aufgewachsen sind, was ist guter Schlaf? Und die Antwort darauf ist rein subjektiv. Und das Spannende ist eigentlich, wir können das gar nicht so gut messen. Also unsere Untersuchungen im Schlaflabor, die messen natürlich objektiv den Schlaf. Wir können dann sagen, jemand hat so und so lange zum Einschlafen gebraucht, hat so und so viel Tiefschlaf gehabt und ist so und so oft aufgewacht. Aber der Zusammenhang zwischen der objektiv gemessenen Qualität, könnte man sagen, und der subjektiv wahrgenommenen, der ist relativ gering.
Also man kann gar nicht sagen, 8 Stunden Schlaf muss sein. Es kann sein, dass Menschen durchaus gut schlafen und ausgeruht sind nach 5 Stunden.
Ja, also der Durchschnittsmensch benötigt 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht. Das ist, wenn man jetzt überlegt, wie lange muss ich schlafen, wie lange sollte ich schlafen, was ja auch ein wichtiger Gesundheitsfaktor ist, dann ist 7 bis 9 Stunden eine ganz gute Orientierung. Aber es gibt quasi nichts, was es nicht gibt. Also es gibt auch durchaus Menschen, die schlafen sehr kurz, die benötigen nur ganz wenig Schlaf, wie zum Beispiel 5 Stunden. Es gibt aber auch Menschen, die benötigen 10. Und wir glauben, dass eben bei denjenigen, die zum Beispiel jetzt nur 5 Stunden schlafen, dass die Prozesse, die im Schlaf ablaufen, bei diesen Menschen einfach ein bisschen schneller ablaufen.
Mhm. Wie ist und was ab wann kann man von einer Schlafstörung sprechen? Mhm. Sie sagen, es gibt Schlafprobleme und
ja.
es gibt Schlafstörungen. Wo liegt da der Unterschied? Mhm. Wo fängt das an?
Also viele Menschen berichten beispielsweise, sie leiden ein-, zweimal pro Woche unter ein- oder vielleicht auch Durchschlafproblemen. Und es tritt vielleicht auch besonders dann auf, wenn sie beruflichen Stress haben oder sich viele Sorgen machen. Und das sind eher die Schlafprobleme, die gehen dann auch mal wieder weg, die kommen vielleicht auch wieder, aber die sind nicht dauerhaft da. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dann schläft man nicht so gut und fühlt sich jetzt am Tag aber auch nicht groß beeinträchtigt. Das sind Probleme. Bei einer Schlafstörung, da gibt es natürlich ganz klare Kriterien. Also wenn wir über die Insomnie sprechen, also Ein- und oder Durchschlafstörungen, dann muss auch eine Tagesbeeinträchtigung mit vorhanden sein. Diese Ein- und oder Durchschlafprobleme müssen mindestens dreimal pro Woche auftreten und auch über einen Zeitraum von mindestens einem Monat, sodass man eben nicht auch einmal ein kurzfristiges Schlafproblem, was alle Menschen einfach mal haben, dass es gleich pathologisiert wird.
Mhm. Das heißt, also die Probleme sind auch subjektiver Natur und die Insomnie, die Schlafstörung, das ist eine objektive Krankheitserscheinung.
Jein, also wir haben natürlich diese Kriterien, aber es gibt kein Kriterium, dass ich zum Beispiel im Schlaflabor etwas Bestimmtes messen muss, um eine Insomnie diagnostizieren zu können. Also auch die Diagnose einer Insomnie ist rein subjektiv. Maßgeblich ist das, was der Patient oder die Patientin berichtet und dass ein Leidensdruck da ist.
Mhm. Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was diese Schlafprobleme angeht?
Ja, also Frauen leiden häufiger unter Insomnie oder auch Schlafproblemen als Männern.
Wie ist das zu erklären?
Ein Faktor sind sicher Hormone. Also Frauen haben einen Menstruationszyklus. Es gibt hormonelle Schwankungen im Lauf des Monats, die auch den Schlaf verändern können. Frauen haben aber auch eine oft höhere Grübeltendenz und Grübeleien. Das ist auch etwas, was einen natürlich dann am Einschlafen hindert oder auch am Wiedereinschlafen. Wir wissen auch beispielsweise, Frauen sind häufiger von Depressionen betroffen. Auch da gibt es natürlich einen ganz engen Zusammenhang. Fast alle Patientinnen und Patienten mit einer Depression haben auch Schlafveränderungen oder Schlafstörungen. Ja, und dann bei Frauen kommt natürlich auch irgendwann dann die Menopause. Und die Menopause, das ist natürlich auch ein Zustand, der häufig mit Schlafproblemen einhergeht.
Und mit Schwitzen natürlich auch.
Ja,
ne?
Genau.
Dass dann die Decke nass ist und man das Gefühl hat, man muss sich komplett umziehen und die Bettwäsche wechseln. In diesem Fall ist doch wahrscheinlich, das hört man ja häufiger, sind getrennte Schlafzimmer besser, oder? Für beide Beteiligten.
Ja, ich glaube, da kann man keine generelle Empfehlung aussprechen. Ich würde einfach mal dazu raten, sich zusammenzusetzen, offen drüber zu sprechen. Sollte ja natürlich auch niemand beleidigt sein oder das Gefühl haben, so als du ziehst jetzt wegen mir hier aus dem Schlafzimmer aus. Das ist für eine Beziehung dann natürlich nicht förderlich. Aber ich glaube schon, dass es mir mal helfen kann, einfach offen mit diesem Thema umzugehen. Und vielleicht schafft man ja auch zwei gemeinsame Bereiche und jeder hat irgendwie die Möglichkeit, sich dann auch, wenn der andere beispielsweise mal wieder schnarcht, oder schwitzt, dann auch in sein Reich
zurückziehen zu können. Ja. Ich habe nämlich neulich noch eine Studie gelesen, die herausgefunden hat, dass Menschen einfach besser und ruhiger schlafen, wenn sie nicht das Bett mit einer anderen Person teilen. Das können Sie aber so nicht bestätigen.
Es gibt verschiedene Studien. Also es gibt eine ältere Studie von Kolleginnen und Kollegen aus Wien, die war wirklich ganz gut gemacht. So viel gibt es nämlich da in dem Bereich gar nicht. Und die hat gefunden, dass Männer eher besser schlafen, wenn eine Frau neben ihnen liegt, also es waren nur heterosexuelle Paare und Frauen eher schlechter schlafen, wenn ein Mann neben ihnen liegt.
Daraus könnte man ja wieder schließen, dass Mann und Mann im Bett und Frau im Bett viel besser.
Ja, vielleicht.
Gut, also wir sind hier, natürlich reden wir auch über Möglichkeiten der Abhilfe. Ja. Jetzt haben wir uns aber erstmal auf der Straße umgehört, wie es denn so aussieht mit dem Schlafverhalten der Menschen hier im Norden.
Wie gut schlafen Sie?
Super schlafe ich. Und zwar jede Nacht.
Ich bin die absolute Schlechtschläferin. Nicht einschlafen können, nicht durchschlafen. Schlafen ist für mich ganz schwierig.
Mittelmäßig. Weder gut noch schlecht.
Gut.
Schlecht. Sehr schlecht. Woran liegt's? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Zu viele Gedanken im Kopf.
Ich schlafe auch sehr schlecht eigentlich immer. Also gerade nach der Nachtschicht oder so, ist das immer ein Problem.
Im Moment gerade nicht ganz so gut, aber ja. Manchmal liege ich manchmal am Stress.
Sie schlafen auch immer durch?
Ja, nee, dreimal muss ich Pipi.
Das ist kein Problem, wir legen uns hin, schlafen weiter.
Wenn ich nicht einschlafen kann, dann überlege ich mir eine Geschichte und schlafe ganz schnell ein.
Ich meditiere sehr viel, deshalb habe ich mit dem Schlafen keine Probleme.
Was ist Ihr Geheimrezept?
Keins. Nee, ruhig. Sich keine Sorgen machen.
keine Sorgen mit ins Bett nehmen.
Decken sich die Antworten so ein bisschen mit Ihren Erfahrungen auch?
Ja.
Das ist ein breites Spektrum. Also zum Beispiel ging es ja auch um Schichtdienst. Ist das auch typisch, dass Menschen, die Schicht arbeiten, Probleme haben?
Ja, also Schichtarbeit, insbesondere natürlich dann, wenn es Nachtschichten mit einbezieht, das ist einfach etwas, das ist extrem belastend für den Organismus. Man arbeitet zu einer Zeit, wo die innere Uhr signalisiert, hey, du solltest schlafen, und muss aber dann schlafen zu einer Zeit, wo die innere Uhr signalisiert, hey, du solltest wach sein. Und das ist natürlich eine extreme Herausforderung. Und tatsächlich sind Schlafprobleme, Müdigkeit, aber beispielsweise auch Magen-Darm-Beschwerden etwas, worüber Schichtarbeitende häufig klagen. Mhm.
Da war dieses ältere Ehepaar, die haben gesagt, sie schlafen eigentlich gut, müssen aber mehrmals nachts raus. Ist das jetzt auch nicht unbedingt so ein Symptom dafür, dass man, viele können ja dann nicht wieder gut einschlafen, wenn sie mehrmals nachts zur Toilette müssen. Kommt das häufiger vor? Was kommt häufiger vor? Dass man wieder einschlafen kann und keine Probleme hat? Oder dass man dann eben nicht wieder in Schlaf kommt?
Naja, also wenn wir uns anschauen, also 30% der Menschen in Deutschland, 25-30% klagen über Schlafprobleme. Und sind auch ja 70%, die eigentlich jetzt nicht über Schlafprobleme klagen. Also ich würde dann doch denken, dass diejenigen, die nachdem sie auf der Toilette waren, wieder einschlafen können, dass die dann doch in der Überzahl sind. Aber es ist natürlich eine Situation, in der wir aufwachen, und zwangsläufig wird uns dieses Aufwachen bewusst. Wir alle wachen ja eigentlich viel häufiger auf. Wir wachen 10, 15 bis zu 30 Mal pro Nacht auf. Die allermeisten, die gut schlafen, würden sagen, nee, ich bin gar nicht aufgewacht, bis vielleicht, ich weiß nicht, 3 Mal habe ich es irgendwie registriert. Aber das Problem ist eigentlich gar nicht so sehr das Aufwachen. Das Problem ist natürlich das Wiedereinschlafen. Und wenn man dann, haben wir auch im Beitrag gehört, wenn dann eben Sorgen anfangen oder wenn ich das vielleicht auch häufiger erlebe, dass ich, wenn ich aufwache, nicht wieder einschlafen kann und dann vielleicht auch denke, oh ja, also jetzt wird es echt schwierig, weil ich bin aufgewacht, kommt vielleicht noch Wut auf den eigenen Körper dazu, alles Mögliche. Vielleicht auch, wir haben vorher über den Wecker gesprochen, das Wissen, eigentlich sind es nur noch 2 Stunden und wenn ich jetzt nicht einschlafe, dann wird es echt knapp. Und das macht natürlich dann das Wiedereinschlafen einfach schwierig.
Mhm. Die eine Dame sagte, Meditation hilft. Können Sie das bestätigen?
Ja, also Meditation ist sicher nicht für jeden was. Aber generell muss man sagen, Schlaf ist ein ganz tiefer Entspannungszustand. Und wir müssen uns insbesondere, um einschlafen zu können, entspannen und auch die Kontrolle abgeben. Und das ist natürlich etwas, was man mit Meditation trainieren kann. Aber wenn jetzt jemand sagt, Meditation, das ist nichts für mich, dann kann man natürlich auch auf andere Entspannungsübungen zurückgreifen.
Man hört auch oft, ältere Menschen brauchen weniger Schlaf als junge. Ist das wirklich so?
Nee, das ist eigentlich nur dann so, wenn man die Nacht anschaut. Was man aber eigentlich tun müsste, ist ja den Schlaf über die 24 Stunden hinweg anzuschauen. Und was eben häufig passiert, wenn Menschen in Pension gehen, wenn Menschen nicht mehr arbeiten und natürlich dann auch älter sind oder werden, dann kommt es zu so einem sogenannten biphasischen Schlafmuster. Das heißt, wir haben eine Hauptschlafphase in der Nacht von, weiß nicht, vielleicht 7 Stunden. Und dann kommt aber noch ein Nickerchen von 1 oder 1,5 Stunden am Nachmittag dazu. Das heißt, die Person kommt eigentlich auf 8 bis 8,5 Stunden, was eine völlig normale Schlafdauer ist. Wenn wir jetzt aber nur die Nacht anschauen, dann sind 7 Stunden natürlich eher so an der unteren Grenze. Mhm.
Viele machen ja auch so einen Powernap. Ne? Ja. Viele Menschen, die auch viel arbeiten, viel reisen, können dann problemlos zwischendrin mal ein halbes Stündchen schlafen. Ist das auch gut?
Ich hätte auch gern gemacht.
Ja, haben Sie eben gesagt, hätten Sie heute auch gern gemacht. Genau. Hat aber nicht geklappt.
Nee, die Zeit hat leider nicht gereicht. Aber ich bin heute Morgen sehr früh in den Zug gestiegen, ja. Nee, so ein Powernap, man sagt immer so, mindestens sollte 10 Minuten dauern, um einen Effekt zu haben. Man muss nicht unbedingt jetzt das Gefühl haben, ich war richtig eingeschlafen oder weg. Denn auch das leichteste Schlafstadium, das kann natürlich schon so einen erfrischenden Effekt haben und das fühlt sich manchmal gar nicht an wie Schlaf. Mhm. Ja, aber so, ich würde mal sagen, so einfach nicht länger als 30 Minuten, denn wenn es zu lange dauert und vielleicht auch noch zu spät am Nachmittag stattfindet, dann kann es einfach den Nachtschlaf beeinträchtigen.
Genau, dann kann man wieder nicht einschlafen. Sie haben eben schon das Schlaflabor angesprochen, Sie sind ja Forscherin. Mhm. Was haben Sie da mitgebracht? Womit arbeiten Sie da in diesem Schlaflabor?
Also ich habe so ein paar Elektroden mitgebracht, die kleben wir zum Beispiel, ist eine lange dabei, die kommt hier ans Bein.
Denn
eine Schlafstörung sind auch so ruhelose Beine.
Ja, restless legs.
Restless legs, genau. Und da kann man häufig dann auch finden, dass, also restless legs sind so
ist das Gefühl, man muss die Beine bewegen, kribbelt manchmal auch so, ist ein unangenehmes Gefühl. Und häufig findet man dann eben auch, dass die Patientinnen und Patienten tatsächlich die Beine mehr bewegen in der Nacht. Und das kann man zum Beispiel mit diesen Elektroden messen.
Ja.
Genau. Und dann das Wichtigste für uns ist eigentlich unser EEG. Also damit messen wir die Hirnströme, also Elektroenzephalographie. Dafür steht eben diese Abkürzung EEG. Und ich habe da mal so eine Haube mitgebracht. Die setzt man sich auf.
Ja.
Und dann kommt da so Paste rein. Und damit messen wir dann an verschiedenen oder an verschiedenen Bereichen auf dem Kopf eben die Hirnströme. Und die sind ganz zentral für die Bestimmung der verschiedenen Schlafstadien.
Was sagen die denn aus, diese Hirnströme?
Also was man dann macht, ist, man sitzt dann eben vorm Rechner und schaut sich diese Ströme an. Und die zeigen einfach ganz charakteristische Veränderungen im Lauf der Nacht. Also man sieht, wenn jemand einschläft, dann beginnen die Augen zu rollen. Man sieht dann auch eben, das EEG wird etwas langsamer, aber auch die Wellen werden größer. Und wenn man dann richtig eingeschlafen ist, dann sieht man ganz charakteristische Veränderungen. Da gibt es so Schlafspindeln, die sehen wie so eine kleine Spindel aus. Also kurzfristig wird es so zackig. Genau. Und man sieht natürlich auch ganz schön dann den Tiefschlaf, also ganz große, langsame Wellen. Das würde man nie sehen, wenn jemand wach ist. Der Schlafforscherin geht da das Herz auf, wenn man dann sowas richtig Schönes sieht. Ja,
ja, man sieht schon, Sie sind begeistert. Sie machen das richtig gern, Ihren Beruf. Ne? Ja. Hat sich das schon früh rauskristallisiert, dass es in Richtung Schlafforschung gehen würde bei Ihnen, weil Sie ja Psychologin sind?
Also mein Schlaf ist natürlich ein Bereich, in dem auch Psychologinnen und Psychologen tätig sind. Aber nein, ich habe eigentlich nach dem Studium, bin ich nach Salzburg gegangen an die Uni dort und habe promoviert, eigentlich zum Thema Bewusstsein. Und ich habe am Anfang auch immer gesagt, nee, also Schlaf, das machen die anderen bei uns im Team. Ich mache Bewusstseinsforschung. Und dann kam ich aber um den Schlaf nicht so ganz rum. Und dann kam irgendwann auch das Angebot, nach Basel zu wechseln. Und dann war klar, es wird mehr Schlaf. Und gleichzeitig kamen dann auch immer mehr Anfragen von Deutschlandfunk Nova, eben da, wo jetzt der Podcast läuft.
Sprechen wir gleich auch noch drüber.
Und das hat aber auch so ein bisschen dann meine berufliche Identität beeinflusst, wenn man dann eben auch immer wieder als Schlafexpertin angefragt wird. Dann beschäftigt man sich mit den Themen, findet das faszinierend und wird natürlich auch anders wahrgenommen. Das färbt dann ab.
In welcher Schlafphase träumt man denn am meisten?
Die intensivsten Träume und auch die bizarrsten, die gibt es im sogenannten REM-Schlaf. Das REM steht für Rapid Eye Movement. Da sieht man nämlich auch, unter anderem im EEG, dass die Augen sich ganz schnell von links nach rechts bewegen. Und das ist die Schlafphase, die eben mit den bizarrsten und intensivsten Träumen in Zusammenhang steht, tritt vorwiegend in der zweiten Nachthälfte auf. Es gibt nur kurze Episoden in der ersten Nachthälfte. Man muss aber auch sagen, wir träumen in allen Schlafstadien. Also manchmal hört man auch, REM-Schlaf sei Traumschlaf. Das stimmt eigentlich nicht, denn wir träumen wirklich die ganze Nacht über.
Mit dem Thema Träumen beschäftigen wir uns jetzt noch ein bisschen intensiver. Wissen Sie, was Klarträume sind? Manche Sportler optimieren ja damit ihre motorischen Leistungen. In der Psychotherapie können sie zu einem innovativen Behandlungsansatz werden. Kognitionswissenschaftler sind von der Welt der Klarträume genauso fasziniert wie die Menschen, die sie erleben. Mehr darüber von Sarah Markus.
Sieht aus wie das Einstudieren einer Tanzchoreografie. Ist aber Üben für die Wissenschaft. Die Traumgruppe der Universität Osnabrück trainiert für die Nacht. Denn sie wollen Herrscherinnen über ihre Träume werden.
Ein Klartraum ist ein Traum, in dem man bemerkt, dass man gerade in einem Traum ist. Also man schläft, man träumt und plötzlich kommt diese Einsicht, okay, das hier um mich herum ist ein Traum.
Das Klarträumen oder luzide Träumen ist bereits in der Antike erwähnt. Aber erst seit den 80er Jahren wissenschaftlich erforscht und anerkannt. Vermutlich hat mehr als jeder Vierte schon mal einen Klartraum erlebt.
Ich habe selten Klarträume, aber wenn ich welche habe, dann finde ich es schon einen sehr besonderen, aufregenden, ganz verrückten, aber positiv verrückten Zustand.
Katharina Lüth interessiert dieses faszinierende Phänomen auch wissenschaftlich. Die Kognitionswissenschaftlerin der Universität Osnabrück will wissen, wie schnell lässt sich das Klarträumen erlernen? Was passiert im Gehirn, wenn wir im Traum wissen, dass wir träumen? Dafür schickte sie 20 Probanden ins Schlaflabor.
Das waren alles unerfahrene Teilnehmende, die also nicht regelmäßig klarträumen, sondern die das gerne lernen möchten.
Die Schlafenden werden in den frühen Morgenstunden geweckt und durch Affirmationen eine Stunde lang beeinflusst. Und sie sollen durch eine vereinbarte Augenbewegung links, rechts, links, rechts schlafend kommunizieren, sobald sie einen Klartraum haben.
Dann haben wir am Computer beobachtet, ob die Person das vorher vereinbarte Augensignal links, rechts uns signalisiert. Und bei 10 von 20 hat es geklappt.
Katharina Lüth ist nicht die Einzige, die dieses Thema interessiert. An der Uni gibt es eine Traum- und Schlafgruppe, die sich regelmäßig über luzide Träume austauscht. Alina ohne Sorge kennt das Klarträumen seit ihrer Kindheit und kann bewusst in ihr Traumgeschehen eingreifen.
Und dann kann ich spannende Dinge tun, die im echten Leben auch nicht möglich wären manchmal. Ins Weltall fliegen, Planeten, ich war auf dem Mars schon, das fand ich auch sehr spannend, war sehr einsam da. Aber ich nutze Klarträume auch, um Dinge zu verarbeiten, die ich am Tag erlebt habe, also irgendwie Konfliktsituationen zu lösen zum Beispiel. Oder man kann auch sehr gut irgendwelche Fähigkeiten im Traum trainieren.
Genau darauf setzt die Klartraumforschung. Denn das Bewusstwerden im Schlaf könnte bei Albträumen, Psychosen und sogar in der Reha-Medizin hilfreich sein. Wer das Klarträumen erlernen will, braucht im ersten Schritt eine gute Traumerinnerung.
Und das zweite ist, dass man die Realität hinterfragt. Dass man sich also mehrfach am Tag überlegt, ist das hier gerade ein Traum oder ist es das echte Leben? Zum Beispiel, indem man seine Hände anguckt und überlegt, okay, ich habe 10 Finger, die sehen ganz normal aus, ich glaube, ich bin wach. Und im Traum ist dann manchmal etwas anderes, vielleicht ein 11. Finger oder die Finger sind auf einmal grün.
Auch das Hochspringen im Alltag ist ein sogenannter Realitätscheck, um sich selbst in der Nacht auszutricksen. Denn im Traum herrschen garantiert andere Gravitationsgesetze. Und der Träumende weiß, das muss ein Traum sein.
Ist das was Typisches, dass Menschen gerne dieses lernen möchten, dieses Klarträumen, um irgendwie bewusst sich in eine andere Welt zu begeben?
Ja, ich glaube, es kommt immer mal wieder vor oder ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung versucht es, aber kenne ich jetzt auch keine Studie dazu, wie viele Menschen das wirklich können oder auch versuchen. Und man muss auch sagen, manche Menschen können das und denen ist es gar nicht bewusst. Also die merken dann irgendwann, sprechen sie mal mit Leuten darüber und dann merken sie, hey, das ist gar nicht normal, dass ich das kann.
Ja, ich muss mal drüber nachdenken, bei meinem nächsten Traum, ob das wohl ein Klartraum war. So, wir sind ja jetzt hier im Bett, weil wir dachten, das ist doch ein schöner Ort, um über Schlafen zu sprechen. Wir haben einige Fragen von Passanten. Fangen wir mal an mit dieser, die hat mit Träumen zu tun.
Ich würde gerne wissen, ob man manchmal auch Träume abschalten kann.
Nee. Also das ist ja so eine Situation, da müssten wir uns ja der Tatsache bewusst sein, dass wir träumen. Und dann könnten wir den Traum beeinflussen. Das ist das Prinzip von Klarträumen. Aber einen Traum so abschalten, das geht nicht. Und das erleben wir vor allem ja dann, wenn wir zum Beispiel einen Albtraum haben, aus dem wir eben zwar irgendwann erwachen, aber wir können ihn nicht abschalten.
Nee, würde man dann ja gerne tun. Wir haben ja hier so einige Sachen verteilt, die alle was über den Schlaf aussagen. Die Uhr hatten wir schon. Wie ist es denn mit dem Handy? Ist das gut, wenn man, was ja sehr viele Menschen haben, das Handy immer direkt am Bett liegen hat?
Also wenn das Handy da nur liegt, dann hat es mit aller Wahrscheinlichkeit keinen Einfluss auf den Schlaf. Aber natürlich gibt es, hört man ja auch häufig, dieses bläuliche Licht oder eigentlich müsste man sagen kurzwelliges Licht vom Handy-Display. Das kann insbesondere, wenn man da sensibel ist, natürlich einen Einfluss haben. Also ich empfehle immer, das Display maximal dimmen und noch den Nachtschichtmodus verwenden und dann sollte man relativ safe eigentlich sein. Aber es macht natürlich auch etwas abhängig davon, was wir mit diesem Handy dann machen. Also für viele Menschen ist es nun mal die letzte Lichtquelle am Abend, die sie ausschalten. Teilweise auch für mich leider. Und wenn wir dann eben doch noch mal irgendwie auf den sozialen Medien unterwegs sind oder irgendwas im Internet recherchieren, dann sind schwuppdiwupp einfach mal 15, 20, 25 Minuten vergangen und die fehlen am Morgen, weil der Wecker, der klingelt zu einer bestimmten Uhrzeit.
Ja, und dann aber auch noch in diesem Snooze-Modus. Da wird man doch immer wach und schläft wieder ein. Da war es wahrscheinlich auch nicht so gut, oder?
Also ich bin auch Snoozerin. Doch,
ja, ich auch.
Da gab es, also einmal muss mindestens sein, da gab es letztes Jahr im Dezember, glaube ich, kam eine Studie dazu raus und die haben das Ganze wirklich wissenschaftlich untersucht und da kann man Entwarnung fürs Team Snoozen geben. Also es ist völlig okay und man geht auch davon aus, dass Leute, die snoozen, das aus dem Grund machen, weil es ihnen hilft, sanfter aufzuwachen. Also die sind dann eigentlich fitter, wenn sie ein bisschen snoozen und dann aufstehen. Ja.
Okay, so, wir haben noch eine Frage von außerhalb.
Können Sie mir bitte Strategien nennen, die ich erlernen kann, um eine Nacht durchschlafen zu können?
Ja, jetzt sind wir bei der sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie. Die ist nach Leitlinie die Behandlungsmethode der ersten Wahl bei der Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörungen mit Tagesbeeinträchtigung, was eben die Passantin auch anspricht. Und für Durchschlafstörungen gibt es eine Methode, die ich wirklich ans Herz legen würde. Mittlerweile ist es ja nicht so leicht, das alleine durchzuziehen. Es gibt aber in Deutschland auch Apps, die kann man sich auf Rezept verschreiben lassen vom Hausarzt, von der Hausärztin. Und die begleiten einen dann auch eben in dieser kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie. Die Strategie hier, die man anwenden würde, ist, man verkürzt die Zeit, die im Bett verbracht wird, auf beispielsweise sowas wie 6 Stunden. Das klingt erstmal sehr kurz, aber die Betroffenen schlafen manchmal gar nicht mehr. Zumindest subjektiv schlafen sie nicht viel mehr als zum Beispiel 6 Stunden. Mhm. Das heißt, man begrenzt die Zeit auf 6 Stunden, die reicht nicht. Man entleert damit sehr systematisch so diesen inneren Akku. Die Menschen werden sehr müde, man muss dann auch aufpassen im Straßenverkehr, also besser kein Auto fahren, keine gefährlichen Maschinen bedienen. Aber das führt dazu, dass der Schlafdruck, wie wir ihn nennen, also wenn der Akku sehr leer ist, dann ist der Schlafdruck hoch. Und das führt dazu, dass der Schlafdruck so hoch wird, dass die Betroffenen anfangen, wieder durchzuschlafen. Und wenn sie dann beispielsweise eine Woche hauptsächlich durchgeschlafen haben, dann kann man eben auch wieder hergehen und sagen, okay, dann machen wir aus den 6 jetzt 6,5. Dann schauen wir mal, wie funktioniert es mit 7. Und so tastet man sich an eine Schlafdauer, die gut für die Person ist, heran.
Spannend. Ich nehme mal an, sowas hier ist nicht gut, ne?
Ja, kann man schon probieren. Es hilft halt einfach nicht viel. Also wir wissen, Melatonin kann man auch nachlesen in der Leitlinie, die jetzt im 23. im Dezember noch mal aktualisiert wurde. Melatonin wird nicht empfohlen zur Behandlung der Insomnie, weil es einfach nicht effektiv genug ist. Mhm. Eine Ausnahme sind Menschen über 55. Da gibt es auch Produkte, da ist die Freisetzung von Melatonin verzögert in diesen Produkten, also so ein retardiertes Medikament. Ja. Und da könnte das hilfreich sein.
Okay. Ja. So, noch eine Frage.
Mich würde mal interessieren, ob sich unser Schlafverhalten ändert, ob Voll- oder Mond ist oder ob Neumond ist.
Das ist auch eine ganz häufige Frage, glaube ich. Ne?
Ja, ja. Also subjektiv berichten sehr viele Menschen, dass der Mond ihren Schlaf beeinflusst und dass sie zum Beispiel bei Vollmond schlechter schlafen. Da muss man natürlich mal fragen, ist das das subjektive Gefühl? Das könnte auch sowas sein wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also ich sehe Vollmond oder lese es im Kalender. Oh, heute Nacht wird es schwierig und ja, dann klappt es wahrscheinlich mit dem Schlafen auch nicht so gut. Es gibt auch Forschungsarbeiten, die versucht haben, das Ganze im Labor zu messen. Da steht es aktuell, würde ich sagen, 2-1 für den Mond, also für einen Einfluss des Vollmondes auf den Schlaf. Allerdings haben die nicht alle auch immer die Schlafqualität untersucht. Und ich glaube, es ist da wichtig, die Tatsache, dass der Mond dazu führt, dass man beispielsweise kürzer schläft um den Vollmond herum, das heißt nicht, dass der Schlaf automatisch schlechter ist, sondern das könnte ja auch ein Einfluss sein, den wir überhaupt nicht bemerken.
Sehr spannend. Wir haben hier noch ein paar Utensilien noch, da zum Beispiel warme Socken und eine Wärmflasche, wenn man kalte Füße hat. Ja. Fördert das auch guten Schlaf, wenn man das?
Also ich bin großer Fan der Wärmflasche, also persönlich. Wir wissen auch aus Studien, dass warme Füße und auch warme Hände, die fördern das Einschlafen. Man schläft schneller ein und das liegt daran, dass unsere Körpertemperatur am Abend absinken muss, damit wir gut einschlafen können. Und jetzt kann man sich vorstellen, einerseits kann natürlich zentral die Körpertemperatur runterreguliert werden, so wie man am Heizkörper einfach das Thermostat runterdreht. Aber wir könnten ja auch zusätzlich das Fenster noch aufmachen. Und das ist das, was wir mit warmen Füßen und Händen machen. Denn die Gefäße, das sind ganz feine Geflechte nahe an der Hautoberfläche, wenn die weit sind, und das bedeutet, sie sind warm, dann können wir darüber sehr gut Wärme abgeben und somit die Körpertemperatur zusätzlich absenken.
Sie beschäftigen sich ja auch sehr viel mit Licht. So eine Schlafmaske, die könnte ja dafür sorgen, dass man auch, wenn man bei Tageslicht, wenn es abends noch hell ist, ja, oder wenn es morgens früh hell wird, dass man da besser schläft?
Ja, also da würde ich mich wirklich auch nach dem subjektiven Eindruck richten. Also wenn jemand das Gefühl hat, eine Schlafmaske hilft, dann habe ich dagegen gar nichts einzuwenden.
Und ist eigentlich unser Rhythmus ist doch wahrscheinlich sehr geprägt ursprünglich von Tag und Nacht.
Immer
aber das
noch.
Wird ja, ja, aber heutzutage wird es ja außer Kraft gesetzt, weil man ja, ja, sehr viel auch bei Lampenlicht wach,
ja,
ist.
Ja, natürlich. Also der zentrale Taktgeber für unsere innere Uhr, die sitzt ja im Gehirn, muss aber trotzdem ja eine Verbindung halten zur Umwelt, weil sonst würden wir ja irgendwann schlafen und irgendwann wach sein. Aber wir sind nun mal tagaktiv. Die innere Uhr hält über die Augen eine Verbindung zur Umwelt. Und insofern ist Licht eben der zuverlässigste und wichtigste Taktgeber. Ja, und natürlich ist es heute so, dass unsere Lichtumgebung sich stark verändert hat. Wir verbringen deutlich mehr Zeit in geschlossenen Räumen. Das heißt, wir haben am Tag eigentlich weniger Licht, eine geringere Lichtdosis, gleichzeitig aber am Abend eine relativ hohe Lichtdosis. Und das beeinflusst durchaus unseren Schlaf. Mhm. Ich empfehle auch wirklich immer, das Tageslicht zu nutzen, um den Schlaf zu verbessern. Denn ich glaube, es ist der Faktor, den wir am meisten übersehen. Also wir wissen, je mehr Tageslicht auf die Augen trifft und damit einen starken Tagimpuls für die innere Uhr setzt, desto eher werden wir am Abend müde, desto müder werden wir. Es fördert auch den Tiefschlaf und die subjektive Schlafqualität. Mhm.
Draußen sein wahrscheinlich auch, oder? Wenn,
ja,
man
genau.
Wenn man viel Sport macht und an der frischen Luft, am Sauerstoff einfach.
Ja, und Bewegung, wissen ja. wir, Bewegung ist sehr gut für den Schlaf.
Mhm.
Ja.
Wir haben da so eine Gewichtsdecke, über die sollten wir auch noch sprechen. Ja. Das ist auch so ein Trend. Es gibt so viele Trends. Ich habe noch Fragen ohne Ende.
Ja,
schaffen wir gar
richtig,
nicht alles,
ja,
in dieser Sendung. Bücher, also so ein, kann das förderlich sein, wenn man im Bett liest oder im Bett fernsieht, oder ist das eher auch nicht so gut?
Ja, also Bücher lesen oder Podcasts, ja, kann man wirklich empfehlen, und
ja,
da hat jeder, glaube ich, auch ein ganz gutes Gefühl, ob das jetzt hilfreich ist oder nicht. Bei Menschen mit Schlafproblemen, da würde ich raten, das Bett wirklich ausschließlich zum Schlafen und miteinander schlafen zu verwenden und alle anderen Aktivitäten, die eben mit Wachheit verknüpft sind, außerhalb des Betts durchzuführen.
Okay, okay. Die Gewichtsdecke nehmen wir noch mit rüber gleich zum roten Sofa. Aber ob die Bücher, die Philipp Kaffsack in Buxtehude sich hat empfehlen lassen, ob die als Bettlektüre geeignet sind, schauen wir mal.
In der Nacht, in der ich Athena Liu sterben sehe, feiern wir ihren Vertrag mit Netflix. Bevor ich beginne, solltet ihr zwei Dinge über Athena wissen, damit diese Geschichte Sinn ergibt. Erstens hat sie alles. Einen Mehrbuchvertrag mit einem großen Verlag, den sie unmittelbar nach dem College unterschrieb, und eine Liste mit Preisnominierungen, die länger ist als mein Einkaufszettel. Zweitens, und womöglich als Folge von Punkt 1, will kaum jemand mit ihr befreundet sein.
Das liest. Heute in Buxtehude Buchhändlerin Tanja Drecke. Moin.
Moin, herzlich willkommen.
Und zwar die Neuerscheinung Yellowface von Rebecca F. Kwan.
Da kann man ja schon sehr viel Neid raushören aus diesen Worten. Wer ist da neidisch? Auf wen genau?
June ist die Erzählerin, Autorin, genau wie Athena. Und June ist schon neidisch, einfach darauf, dass Athena so erfolgreich ist. Aber es ist nicht nur Neid, sondern eben auch der Wille, selber halt groß zu werden im Literaturbetrieb. Und sie veröffentlicht das Buch, was Athena zuletzt als Manuskript hinterlassen hat, gibt es dann als ihr eigenes aus und hat den gleichen Erfolg wie Athena.
Sie klaut diese Geschichte, um selber erfolgreich zu werden. Was könnten die Gründe sein, warum ihr Buch nicht erfolgreich war und das Buch von Athena so erfolgreich?
Athena Liu ist chinesisch-amerikanischer Abstammung und June ist halt ein weißes Mädchen aus der Mittelschicht, aber sie ist eben weder so talentiert, noch ist sie so interessant für die Verlage. So wie das heute halt eben als Diversität von den Verlagen gefordert wird, wird eben auch eingekauft.
Spiegelt es dann auch so ein bisschen die Stimmung wieder von Menschen, die sagen, Diversität etc., das überfordert mich oder ich werde benachteiligt dadurch?
Ja, also Diversität ist ja so eingefordert. Da schwingt so eine Kritik am Literaturbetrieb mit.
mit, dass eben bestimmte Autorinnen gefragter sind als andere. Haben wir eben jemanden, der asiatische Wurzeln hat oder vielleicht jemand, der schwarz ist. Also hier geht es vor allen Dingen darum, welche Geschichten darf wer erzählen. Darf eben ein Mann eine Geschichte aus Sicht einer Frau erzählen? Darf eine weiße Frau eine Geschichte einer schwarzen Frau erzählen?
Und das ist dann in Form eines Krimis oder eher eine Satire oder wie würden Sie es beschreiben?
Ja, es hat schon satirische Momente. Es hat aber auch so einen Spannungsplot. Und man denkt immer, oh, jetzt wird sie halt entlarvt. Mich hat dieser rotzige Ton sehr angesprochen. Und ich finde es super mutig, wenn AutorInnen sich Protagonisten aussuchen, die man nicht liebhaben kann. Da gibt es nicht eine Person, an die man sich so ranwanzen kann, um irgendwie so eine Sympathie zu empfinden.
Und auch wenn Sie sagen, dass alle unsympathisch sind, liest man es trotzdem gerne.
Total. Ja, tatsächlich.
Ich bin in der Hase- und Igelstadt Buxtehude, wo man in der Buchhandlung Schwarz auf Weiß am Wochenende zum Stöbern sogar übernachten kann. Aber auch tagsüber hat Tanja Drecke noch einen Schmöker für uns. Alex Hayes, Mayfair House.
Oben lädt Madden zum Ball, unten planen die Dienstmädchen den Raub des Jahrhunderts. Klingt nach einer amüsanten Kriminalgeschichte?
Ja, absolut. Also es ist eher eine Rachegeschichte tatsächlich. Mrs. King, die in dem Haus von Madame als Haushälterin arbeitet, aber dann in flagranti im Dienstbotentrakt bei den Männern erwischt wird und deswegen rausfliegt. Und dann begleitet man sie auf ihrem Weg, sich die Truppe zusammenzustellen, die da diesen Raub planen und wirklich während eines Kostümfestes das Haus bis zum letzten Silberlöffel ausräumen wollen.
Jetzt steht hier ein Roman für Bridgerton- und Downton Abbey-Fans. Also eher so leichtere Unterhaltungsliteratur?
Auf jeden Fall cozy crime, also nicht blutig, sondern eher Wohlfühlkrimi zum Eintauchen und sich wegträumen ins London des Anfang des 20. Jahrhunderts. Sehr nett zu lesen, auch im Bett. Man braucht keine Angst haben hinterher.
Dann müssen wir uns jetzt nur noch entscheiden.
Der harte Konkurrenzkampf im Literaturbetrieb oder der amüsante Rachefeldzug in gehobenen Kreisen. Eigentlich egal, Hauptsache lesen.
So, also auch fürs Bett zu empfehlen, haben wir gehört. Ganz kurz noch, so eine Gewichtsdecke ist auch so ein Trend. Ist das gut?
Ja, also wenn es hilft, dann hilft's. Manchmal sagt man auch Therapiedecke. Da bin ich so, ich glaube, es ist keine Therapie, weil es ist ja nur eine symptomatische Behandlung. Aber kann man durchaus nehmen, ja.
Okay. Was wir unbedingt noch erwähnen müssen für all die Fragen, die in dieser Sendung natürlich nicht beantwortet werden konnten oder können. Sie haben ja einen tollen Podcast dort bei Deutschlandfunk Nova über Schlafen. Heißt der, da beschäftigen Sie sich ja mit allen möglichen Fragen. Unter anderem fand ich auch spannend mit Politikern und Politikerinnen, ja, die oft ja zu wenig schlafen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
Ja, ne? Genau. Also typischerweise verhandeln gefühlt Politikerinnen und Politiker ja in der Nacht. Und da haben wir uns mal genau angeschaut, was möglicherweise passiert, wenn man eben zu nächtlicher Stunde verhandelt, wenn man nicht genügend schläft, wenn man zu lang wach ist und zu einer Zeit verhandelt, wo die innere Uhr eigentlich auf Schlafen eingestellt ist.
Ja, also kann man sich alles in der ARD-Audiothek anhören, als Lösungsperspektive. Kognitive Verhaltenstherapie hilft. Was genau ist das, wenn man Schlafstörungen hat?
Ja, die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie ist eben nach Leitlinie die Methode der ersten Wahl. Es ist keine symptomatische Behandlung, sondern eben eine ursächliche Behandlung von Insomnie. Und wir fokussieren in dieser Therapie, es sind meistens 8 Sitzungen, also es ist relativ kurz eigentlich. Da fokussieren wir einerseits auf das Verhalten, also wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass man eben die Zeit im Bett verkürzt. Und das ist eine der Strategien, die wir haben, um ein Wiedererlernen von gutem Schlaf zu fördern. Also wir möchten Patientinnen und Patienten ermöglichen, gut schlafen wieder zu lernen. Wir beschäftigen uns aber auch mit Kognitionen, also Gedanken, Vorstellungen und Erwartungen über den Schlaf und sprechen zum Beispiel darüber, ob man wirklich nicht leistungsfähig ist, wenn man nicht 8 Stunden durchgeschlafen hat oder beispielsweise, ob man wirklich durchschlafen muss. Das sind Fragen, auch mit denen Patientinnen und Patienten häufig kommen. Ja, und dann wird es auch oft kombiniert natürlich noch mit Entspannungsübungen.
Und raten Sie auch, wenn man eben merkt, ich kann nicht mehr einschlafen, aufzustehen und einfach irgendwas zu machen?
Genau, das ist auch eine Verhaltensstrategie, dass man eben nicht im Bett liegen bleibt und sich quält, vielleicht mit Gedanken. Das ist ja auch nicht schön, wenn man da liegt und auf den Schlaf wartet, sondern wenn man innerhalb von gefühlten 20 Minuten, weil die Uhr, die ist ja nicht im Schlafzimmer, wenn man innerhalb von gefühlten 20 Minuten nicht wieder einschlafen kann, dann sollte man aufstehen und sich vielleicht eher was Gutes tun und diese Zeit nutzen und wieder ins Bett zurückkehren, wenn man das Gefühl hat, so jetzt funktioniert es wieder.
Wenn man müde wird.
Genau, und wir versuchen dadurch eben die
Zeit, die wach im Bett verbracht wird, zu minimieren, damit auch das Bett wieder verknüpft wird mit Schlafen und mit Entspannung, weil häufig, so ist unsere Vorstellung, ist eben bei einer Insomnie das Bett mit Anspannungen, vielleicht auch negativen Gefühlen und vor allem mit Wachsein verknüpft.
Und wenn all das nichts hilft, diese Therapie, haben Sie dann auch noch einen Tipp, einen Rat?
Also man muss sagen, 80% der Patientinnen und Patienten erleben eine Verbesserung durch diese Therapie. 40-50% erfüllen auch die diagnostischen Kriterien danach nicht mehr. Aber es gibt auch andere Ansätze. Zum Beispiel, was ich da ganz gern verwende, ist so das Bild eines Monsters. Also die Insomnie auch als Monster. Und häufig sind Patientinnen und Patienten in einer Situation, wo das Monster eben den Weg vorgibt. Und wir möchten eigentlich erreichen, dass der Patient das Monster hinter sich herzieht.
Okay, dass wir das Monster kontrollieren lernen. Ja. Toll, ganz spannend mit Ihnen zu sprechen. Morgen kommt Professor Gerhard Paul, der ist Historiker. Auch wieder super spannende Themen, die wir mit ihm haben. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Schlafen Sie gut.